Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Edmonton Oilers. Es geht darum, was bei den Oilers bisher in dieser Saison falsch lief, ob man sich richtig große Sorgen machen muss um Edmonton und ob vielleicht ein Trade oder sogar mehrere Trades dem Team weiterhelfen könnten. Das Ganze wurde ein bisschen ausgelöst durch eine Frage, und zwar kam die Frage von Christoph, und Christoph hat die Frage tatsächlich bei Steady gestellt, denn Christoph ist einer der Abonnenten, dafür vielen, vielen Dank. Und Christoph hat da vorgeschlagen, einen Emergency-Podcast zum Thema Goalies in Edmonton zu machen. Das Ganze ist ja eine Never-Ending-Story, schreibt er, aber welche Goalies könnte Edmonton denn realistisch eher traden? Also, ich würde nachher auf das Thema Goalies eingehen, aber ich würde vielleicht zu Beginn der Folge einfach erstmal schauen, ob denn die Torhüter oder vielleicht auch ausschließlich die Torhüter das Problem in Edmonton in dieser Spielzeit sind. Und natürlich müssen wir erstmal schauen, wo sich die Oilers aktuell überhaupt befinden. Und damit geht der Blick auf die Western Conference erstmal insgesamt. Und da liegen die Oilers aktuell auf Rang Nummer 10, zwei Ränge hinter den Wildcard-Plätzen. Allerdings sind sie punktgleich mit den Utah Mammoth. Und Utah hat 25 Zähler und liegt auf dem zweiten Wildcard-Platz. Also, jetzt muss man da dann schon mal sagen, naja, so wirklich schlimm ist das jetzt erstmal von der Ausgangslage nicht. Natürlich, klar, muss man jetzt einschränken. Es wäre schön gewesen, wenn sie ein bisschen weiter vorne sich platziert hätten, wenn vielleicht mal am Anfang der Saison dieser Slump nicht da ist, wenn man vielleicht eben entsprechend auch mal kontinuierlich Punkte sammelt, wenn man nicht nur nachher dann im Januar, Februar, März Richtung April dann auch die Punkte einheimst, sondern wenn man vielleicht konstante Leistungen über eine gesamte Saison von Oktober bis April, eine gesamte reguläre Saison von Oktober bis April bringen kann. Was allerdings für die Edmonton Oilers spricht bei dieser Platzierung, ist die Tatsache, dass sie sich nur 4 Punkte hinter den Anaheim Ducks befinden. Das hätten wir wahrscheinlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gesagt, ja schön, dass sie sich hinter den Anaheim Ducks befinden, aber das ist ja nicht die Position, die die Oilers haben wollen. Die Ducks sind aber tatsächlich aktuell Nummer 1 in der Pacific, das heißt also der Rückstand zur Spitze in der eigenen Division, der ist nicht so besonders groß. Anders sieht das allerdings aus, wenn wir mal auf die gesamte Konferenz schauen. Da sind es dann schon etwas mehr Zähler, nämlich genau 12. Und tatsächlich ist es auch so, dass Edmonton sehr viele Spiele hat im Vergleich zu anderen Teams. Sie haben nämlich 24 Zähler. In der Western Conference haben nur die Calgary Flames aktuell 24 Spiele, nicht Zähler, 24 Spiele. Und die anderen Teams nicht. Und die Avs, die auf 1 sind, die sind dann eben schon, wie bereits erwähnt, 12 Punkte weg von Edmonton. Aber auch da musst du ein bisschen einschränken. Die haben auch so 7 Punkte Vorsprung vor allen anderen Mannschaften. Also wenn wir das dann wieder nehmen, dann sind wir bei 5 Punkten Rückstand auf Platz 2 in der Conference. Und das ist dann insgesamt nicht so schlimm, wie das vielleicht in den letzten Wochen und in den ersten Saisonmonaten bisher wirkte bei den Edmonton Oilers. Trotzdem gibt es ja einen Anspruch, den die Edmonton Oilers haben, und der wird sicherlich nicht sein, mit anderen Mannschaften um die Wildcard-Plätze zu kämpfen. So, also schauen wir doch mal erstmal auf die klassischen Zahlen. Wo können wir denn da vielleicht Probleme erkennen und wo sieht man da, was vielleicht auch gut laufen könnte bei den Edmonton Oilers? Und da sind wir tatsächlich bei Punkten angelangt, wo es nicht so viel Positives zu berichten gibt. Wir schauen mal auf die Tore. 3,08 geschossen in der Saison bisher im Schnitt die Edmonton Oilers, das ist Platz Nummer 15. Und da kommen wir dann schon auf den Punkt, Moment mal, da sind doch aber Leon Dreisaitl und Connor McDavid immer noch aktiv. Ja, das ist richtig, und die beiden sind tatsächlich auch immer noch beim Scoring recht gut mit dabei. Also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass die Topspieler eine richtige Krise haben. McDavid ist auf Platz 3, was das Scoring betrifft. Und Leon Dreiseitel ist auf Platz 14 insgesamt bei den Punkten. Wenn man das Ganze nach Toren sortiert, dann ist Leon Dreiseitel auf dem geteilten dritten Platz ist es dann. Mit Bo Horvath übrigens, auch bemerkenswert. Und Macklin Celebrini zusammen. Also individuell, die beiden Topscorer sind auf jeden Fall weiterhin gut mit dabei. Gehen wir aber mal die Teamwerte durch. Dann kommt der nächste Punkt, Goals Against. Und das sind die Gegentore. Und da liegen sie auf Platz 29. 3,54 Gegentore im Schnitt kassieren die Oilers. Haben also ein deutlich negatives Verhältnis zwischen den eigenen Toren und den Toren des Gegners. Das also Zahlen, die nicht so besonders gut sind. Und natürlich deuten diese 3,54 Gegentore auch darauf hin, dass etwas rund um die Defensive nicht stimmt. Und natürlich ist die Torhüterposition ein Hauptbestandteil in der Defensive. Werden wir nachher noch zu kommen. Gehen wir noch schnell auf die Special Teams ein. 28,8%. Das Powerplay ist auf Platz 3. Das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich auch da wieder. Klar wünscht man sich, dass die Oilers das beste Powerplay der Liga haben. Aber da gibt es ja auch so ein bisschen Wellenbewegung. Und ich sag mal so, wenn sie sich in den Top 5 befinden, dann finde ich das vollkommen akzeptabel. Ich glaube nicht, dass man vor der Saison damit gerechnet hätte, dass Pittsburgh auf 1 steht, was das Powerplay betrifft. Von daher, die sind ein bisschen eine Wildcard. Dallas dahinter konnte man schon erwarten. Aber die Oilers sind eben da sehr, sehr gut mit dabei. Was ich auch akzeptabel finde, ist das Penalty-Killing. 82,3%. Das ist zwar nur Platz 12, das finde ich aber auch noch okay. Also im Grunde, sage ich mal, alles über 82%, das ist für mich erstmal ein Wert, den du so akzeptieren kannst. Es gibt auch da immer wieder Wellenbewegungen, es gibt auch da immer wieder Spiele, wo du mal dann 3 kassierst, wo deine Unterzahlquote schlecht ist. Aber im Grunde sind die Oilers auch da ganz gut aufgestellt, akzeptabel. Das heißt also, die Special Teams sind auch nicht die Hauptursache dafür, dass sie da sind, wo sie im Moment platziert sind. Wir schauen mal auf die Torschüsse und da liegen die Oilers mit Platz 14 bei den eigenen Torschüssen schon im Mittelfeld und das ist eher ein Wert, der mir schon ein Stück weit auch Sorge bereiten würde. Und wenn wir dann noch schauen auf die Schüsse, die der Gegner zulässt, dann kommen wir plötzlich wieder in einen Wert, der einen so ein bisschen Fragen zurücklässt, denn die Oilers lassen weniger Torschüsse zu, als sie selber aufs gegnerische Tor abgeben. Das heißt also, die Bilanz, das Verhältnis stimmt eigentlich. 2 Torschüsse im Schnitt pro Partie sind es mehr für Edmonton. Also kann man da sagen, das ist ein Wert, der so auch erstmal akzeptabel ist. Wir halten also mal kurz fest, was die Statistiken betrifft. Nach den klassischen Werten zu viele Gegentore für Edmonton. Powerplay und Powerplay ist in Ordnung. Penalty Killing, würde ich sagen, ist ein bisschen ausbaufähig, aber auch nicht so schlecht. Und dementsprechend bleibt da erstmal die Baustelle Defensive und erstaunlich wenig Tore dafür, dass sie 2 der 5 besten Offensivspieler in der NHL haben. Mit Bouchard auch noch einen richtig guten offensiven Verteidiger mit dabei. Da sollten die Oilers ein besseres Verhältnis zwischen eigenen Toren und der Defensive haben oder zumindest eine bessere Offensive insgesamt haben. Wir schauen mal in die Advanced Metrics mit rein und da gibt es einen interessanten Vergleich zwischen der letzten Saison und dieser Saison. Schauen wir auf den Corsi-Wert, dann liegen die Edmonton Oilers aktuell in dieser Spielzeit auf Rang Nummer 16. Und in der letzten Saison lagen sie auf Rang Nummer 4. Auch da kann man natürlich ein bisschen einschränken. Das eine ist ein Wert für die komplette Spielzeit. Das beinhaltet eben dann auch die letzten Monate, in denen die Oilers ja deutlich besser waren als in den Monaten zuvor. Und das andere ist eben jetzt nur ein Wert für die erste Phase der Saison. Wir schauen mal weiter, was denn so die Expected Goals betrifft. Denn das hat ja dann auch ein größeren Aussagewert auf die Qualität auch dessen, was an Torchancen mit da ist, was also der Gegner an Torchancen bekommt. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Indikator dafür, was bei Edmonton mit falsch läuft. Zeigt auch wieder oder bestätigt auch wieder das, was dann dieser klassische Wert Gegentore betrifft. Im letzten Jahr hatten die Oilers den drittbesten Expected Goals Wert. Und in dieser Spielzeit sind sie tatsächlich, da muss ich jetzt einmal hier wieder rüber scrollen, weil intelligenterweise bei dem Ranking hier auf Natural Strategic nicht die Platzierung mit dabei steht. Da sind sie dieses Jahr auf Platz 23. Und zwar, wenn man das Ganze sortiert, haben sie aktuell nur 47% oder 48% aufgerundet von Expected Goals. Das heißt, der Anteil, den sie an den Toren haben müssten, laut Torchancen, der eigenen Torchancen und auch der Torchancen des Gegners, der liegt nur bei 48%. Und einfach mal als Vergleich, in der Vorsaison, da lag der Expected Goals Wert bei 54% und 50% oder mehr sollten es schon sein, damit man ein gutes Team ist. Alles, was dann sich in den Top 5 bewegt, das sind Teams, die teilweise in Richtung Top-Team schielen. Es gibt immer so ein paar Ausnahmen. Utah war zum Beispiel letzte Saison ein richtig gutes Team, was diesen Wert betrifft. Die waren aber natürlich insgesamt nicht so gut qualifiziert. Philadelphia war eine Ausnahme letztes Jahr. Also es gibt immer so ein paar Ausreißer. Wenn wir einmal reinschauen, wen könnte man dieses Jahr vielleicht so als kleinen Ausreißer nach oben nehmen. Calgary zum Beispiel. Calgary hat einen richtig guten Expected Goals Vorwert. Utah wieder. Damit kann man da eher sagen, okay, das bestätigt das, was sie letztes Jahr haben. Aber Calgary ist da zum Beispiel eine kleine Ausnahme, wo jetzt dieser Expected Goals Vorwert nicht unbedingt aussagekräftig auf die gesamte Qualität ist. Aber wir sehen schon, Edmonton scheint ein Problem zu haben zwischen dem Verhältnis der eigenen Offensive, was generiert werden kann, was sie an Torchancen haben, und dem, was sie zulassen beim Gegner. Also das wird ganz, ganz deutlich. Dann kommen, bevor wir auf andere Dinge eingehen, auch so ein paar, ich will nicht sagen weiche Faktoren dazu, aber das sind Faktoren, die nicht unbedingt etwas mit dem Spiel auf dem Eis zu tun haben. Die Oilers haben 16 der ersten 24 Spiele auswärts bestritten. Also 2/3 der Partien nicht in Edmonton. Und das ist natürlich erstmal ein gewisser Nachteil, weil du in der NHL schon durch Heimspiele statistisch gesehen einen kleinen Vorteil haben kannst. Ich sage aber deutlich kannst, denn in den letzten Jahren hatten wir das ja auch häufig, auch in den Playoffs, dass plötzlich dieser Heimvorteil gar nicht mehr so groß war. Aber normalerweise würde ich schon sagen, vor allem auch in der regulären Saison, weil sich die Teams da nicht so hundertprozentig gezielt auf den Gegner vorbereiten können, wie das in der Playoff-Serie ist, zu Hause bist du normalerweise besser und die Edmonton Oilers haben eben bisher sehr, sehr viele Auswärtsspiele gehabt. Da muss man auch dazu sagen, die Edmonton Oilers hatten nicht nur viele Partien insgesamt in den letzten Jahren, also mit den tiefen Playoff-Läufen bis in Spiel 6, bis in Spiel 7 im Finale die letzten beiden Jahre, sondern sie mussten auch sehr, sehr viel reisen, dadurch, dass Edmonton eben eine sehr distanziert gelegene Location ist. Und natürlich auch die Finalserie gegen Florida mit dabei war, hatten die Oilers sehr, sehr viele Meilen auf dem Buckel und auf dem Tacho, nicht auf dem Buckel, und haben in dieser Saison auch eine ähnliche Situation gehabt bisher. Und das Interessante ist, der Schedule der Edmonton Oilers ist so, dass sie ab dem 18. Dezember, da haben sie noch ein Spiel, wenn wir einmal nachgucken, wo sie da spielen, und danach spielen sie keine Partie mehr gegen ein Team der Eastern Conference. Das heißt, die komplette normale Saison 2026 bis in den April oder im Prinzip dann bis in den Mai hinein, bis in den späten Mai hinein, spielen die Edmonton Oilers nicht mehr gegen ein Team aus der Eastern Conference. Und damit haben sie auch jetzt schon den größten Teil ihres Reiseplans quasi weg. Sie spielen tatsächlich am 18. Dezember, 19. morgens, dann deutscher Zeit, in Boston beim Team von Marco Sturm. Und danach gibt es keine Partie mehr gegen eine Mannschaft aus der Eastern Conference. Sie hatten ja jetzt am Wochenende zum Beispiel auch das Rematch gegen die Florida Panthers. Und ja, wie gesagt, Boston ist dann die letzte Station. Und danach viele, viele Heimspiele und nicht mehr so weite Reisen. Wobei man natürlich sagen muss, für Edmonton sind auch Auswärtsspiele zum Beispiel dann in Dallas oder in Nashville immer noch wesentlich weiter als für Teams dann in der Eastern Conference, wenn man zum Beispiel gerade mal den Großraum New York betrachtet. Das sind ja dann teilweise Partien, da lachen sich die Mannschaften aus der Western Conference kaputt, wenn man das dann als Auswärtsspiel bezeichnet. Ja, also das nochmal so zwei weiche Faktoren. Was ich ganz interessant finde, ist, wenn man sich die Heatmaps anguckt, der Edmonton Oilers 2024-2025 und der Edmonton Oilers 2025-2026, dann fällt auf, dass dieses Problem mit der Defensive, dass sie viele Tore kassieren, und mit der Offensive, dass sie wenig Tore schießen, sehr, sehr deutlich auch auf diesen Heatmaps zu sehen ist. Wenn ich mir die Heatmap in der Offensive vom letzten Jahr anschaue, dann ist die im Prinzip so, wie man sich das Ganze wünschen würde, fast ideal. Da gibt es so gut wie keine blauen Bereiche, wo sie schlechte Expected Goals-Werte haben. Es gibt dicke, fette, rote Bereiche, einen riesigen Vulkan quasi vor dem gegnerischen Tor. Dickrot, da haben sie sehr, sehr viel Offensive generiert, und das ist eben genau das, was man erwarten würde bei den Edmonton Oilers. Wenn man das in der Offensive erstmal vergleicht mit dem, was sie dieses Jahr produzieren, dann ist es so, dass es einen hauchzart roten kleinen Fleck irgendwo vorne im Slot vom Tor gibt. Es gibt nochmal einen zweiten hauchzart roten kleinen Fleck vor dem rechten Bullypunkt, und danach ist relativ viel blau. Es gibt dunkelblaue Bereiche, es gibt nochmal rote Bereiche hinten an der blauen Linie und ein bisschen was außen an der Bande, aber der Bereich, wo du Offensive generieren möchtest, nämlich vorne im Slot, den erweiterten Slot zwischen den Face-Off-Dots, da sind die Edmonton Oilers diese Saison bisher überhaupt nicht gut, und sie generieren da viel zu wenig Torchancen, viel zu wenig Offensive, und das ist ein richtiges Problem. Das hat erstmal mit Defensive und mit Torhütern nicht wirklich etwas zu tun. Wenn wir dann aber auf die Defensive schauen, dann ist es so, dass im letzten Jahr dort keine Stelle rot war. Das heißt, diese Defensive war in der letzten Saison schon richtig, richtig gut. Und genauso etwas haben wir ja auch erwartet für die Saison. Vor der Saison war es ja auch so, auch ich bei meiner Saisonvorschau, dass ich auch gesagt habe, naja, die Defensive ist schon verbessert. Das haben ja auch viele Experten in Nordamerika gesagt, dass sie ein richtig gutes Lineup da haben, dass sich das Ganze vielleicht auch gut einsortiert mit den Spielern, die sie haben, dass sie eben Spieler, die defensiv nicht ganz so gut reingepasst haben, dann nicht mehr in ihrem Lineup haben, und dass die Oilers gut aufgestellt sind. Wenn ich jetzt in diesem Jahr mir die Defensive anschaue, dann gibt es auch noch richtig dunkelblaue Bereiche, aber zum Beispiel vorne vorm Slot, da gibt es einen Bereich, der ist nicht ganz dunkelrot, aber schon roter eingefärbt, als das sein müsste. Es gibt hellrote Bereiche, immer mal wieder kleine Nuancen auch in die dunkleren roten Bereiche mit rein. Und das ist eben genau das Problem der Oilers, dass sie viel Offensive zulassen beim Gegner und selber nichts produzieren. Und das erklärt dann auch dieses Missverhältnis zwischen Expected Goals, ne, dass sie da eben einen schlechten Wert haben. Das erklärt dann am Ende auch das Torverhältnis und die Resultate aus den letzten Wochen, dass dort eben etwas anscheinend nicht so passt. So, wir haben noch immer relativ wenig über das Goaltending geredet, denn wie ihr merkt, hat das nicht so den großen Einfluss bisher gehabt. Wenn ich dann nämlich mal drauf schaue, was haben denn die Goaltender für Werte? Was hat Calvin Pickard für einen Goals Save Above Expected Wert? Der liegt bei Pickard bei 8 Partien bei minus 1,2. Das ist Platz 58 in der NHL von 75 Torhütern, die sich dort qualifiziert haben. Also minus 1,2. Der ist sicherlich nicht gut, der Wert. Wenn ich aber sage, okay, das ist jetzt mein Backup, dann würde ich erstmal sagen, kann nicht mit leben. Sicherlich ausbaufähig, aber nicht so mega schlecht. Wenn man dann auf Stuart Skinner schaut, den ich auch selber gerne stellte, wo ich gerne Videos teile, wenn er mal irgendwie wieder einen Bock sich geleistet hat, dann sehe ich Stuart Skinner mit plus 2,9 auf Platz 29. 17 Partien hat er absolviert. Auch das ist sicherlich nicht ideal. Machen wir uns da nichts vor. Das ist schon etwas, wo man sagen muss, das kann und das muss auch besser sein. Aber wenn man das zusammen addiert, dann bist du bei plus 1,7. Das wäre jetzt, wenn man das als einen Torhüter sehen würde, quasi in der Mitte der NHL-Torhüter. Das heißt, das ist jetzt wirklich nicht überragend, aber es ist auch nicht so, dass man in Panik ausbrechen muss und sagen muss, naja, Moment mal, das ist total schlecht. Und ich möchte nur mal eine Sache erwähnen. Linus Ullmark hat einen Wert von minus 7. Sam Montembeau hat einen Wert von minus 6,3. Die Teams von den beiden sind besser platziert. Ja, andere Conference, gar keine Frage. Aber trotzdem zeigt das, selbst wenn dein Torhüter nicht so besonders gut spielt, kann deine Mannschaft schon gut sein. Zum Beispiel Jakob Markström hat auch noch minus 4,8. Also da tauchen schon auch hinten, noch hinter den Torhütern der Oilers, andere Goalies auf, die man da nicht unbedingt erwarten würde. Deswegen ist es schwierig, das Ganze nur auf die Torhüter zu schieben. Heißt also natürlich, wenn es nicht nur die Torhüter sind und wenn es nicht nur ein Problem ist, was eben dann zwischen den Pfosten steht, dann muss es ja davor sein. Und dann kommen wir jetzt langsam auch zu den anderen Spielern. Und da ist auch wieder ganz interessant, Zahlen, Scoring sind natürlich auch ganz nett. Da kann man immer wieder mit draufschauen, wenn wir uns anschauen erstmal bei den Oilers. Wer überzeugt denn bisher bei den klassischen Zahlen? McDavid, Dreisaitl habe ich genannt. Evan Bouchard ist mit 20 Punkten in 24 Spielen eigentlich auch noch ganz gut drauf. Aber da musst du schon sagen, dass 3 Tore für seine Verhältnisse jetzt auch nicht so megamäßig viel sind nach 24 Partien. Ich will mal schauen, manchmal täuscht man sich ja auch in der Annahme, was er die letzten Jahre so getroffen hat. Aber da waren eben 18 Tore dabei, da waren 14 Tore mit dabei. Und aktuell wären es hochgerechnet auf die Saison 10 Tore, auch da nochmal, klar ist die lang und das kann sich alles verbessern, aber da sehen wir zum Beispiel eben auch so ein bisschen etwas, wo er nicht so gut performt. Dann haben wir eine positive Überraschung, finde ich, Jack Roslovic mit 17 Punkten in 22 Partien, der ist gut mit dabei. Wir haben einen Point-per-Game-Player in Ryan Nugent-Hopkins, allerdings hat der eben nur 16 Spiele gemacht, 16 Punkte, 16 Spiele ist ja okay, der hat aber seit der Partie gegen die Fs erstmal, ich glaube bis Samstag dann, Partien, also Spiele verpasst. Ja, und danach wird es dann eben schon relativ dünn. Da haben wir mit Ekholm, Nurse und Wallman tatsächlich 3 Verteidiger mit jeweils 10 Punkten. Und man merkt schon, wenn ich mir das Ganze einfach anschaue, das ist sehr undurchmischt, würde ich mal sagen. Wir haben in den Top 8, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen bei der Vorbereitung, in den Top 8 der Oilers im Scoring aktuell haben wir 4 Verteidiger. Und alle anderen sind, zumindest was jetzt hier die Positionierung betrifft, nominell erstmal Center. McDavid, Dreisaitl, Roslovic und Nugent Hopkins. Wobei ja Roslovic aktuell eben als Flügel aufläuft. Das ist aber schon ein Punkt, also vor allem die 4 Verteidiger da vorne drin zeigen eben das Problem. Die Flügelstürmer der Edmonton Oilers, die kommen nicht richtig zum Zuge in dieser Saison. Die treffen noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Auch da wieder, eben habe ich die klassischen Zahlen genannt. Ich schaue einmal in die Advanced Metrics rein und auch da gibt es ja einen Expected Goals-Wert, einen individuellen. Und der ist tatsächlich so bei den Edmonton Oilers, wenn man das Ganze danach sortiert, dann habe ich genau 5 Akteure, die über 50% liegen und die sind wenig überraschend. Evan Bouchard, Leon Dreisaitl, Matthias Ekholm, Connor McDavid und Ryan Nugent-Hopkins. Und alle anderen liegen unter 50% und sind damit schlechter. So, jetzt kann man natürlich erstmal wieder die Frage stellen, naja, ist das nicht vielleicht normal, dass die Superstars besser sind und die anderen Spieler etwas schlechter? Nee, das ist nicht normal, denn wenn man ein richtig gutes Team hat, dann ist das eher so 50-50 verteilt. Und da muss man einfach nur mal in der Pacific weiterschauen, zum Beispiel auf die Vegas Golden Knights. Da ist es tatsächlich so, dass die 3 Spieler mit 60 plus haben. Und insgesamt 10 von 19 Spielern haben da einen positiven Wert, wenn ich einmal weitergehe und vielleicht auch mal auf ein Team schaue, was jetzt nicht, Golden Knights sind ja ein richtiger Titelkandidat, vielleicht einfach ein Playoff-Team wie die Los Angeles Kings. Und wenn ich bei den Los Angeles Kings das Ganze mir anschaue und sortiere, auch da wieder haben wir die ersten 11 sogar von 19 Spielern, die 100 oder mehr Minuten absolviert haben, liegen bei 50% oder besser. Und du hast auch vorne 1, 2, die wirklich richtig gut sind, wobei das ein bisschen zufällig ist, aber nicht ganz zufällig. Tatsächlich habe ich jetzt zufällig die Kings ausgewählt, aber ich habe da direkt einen Spieler drin, der den Edmonton Oilers nämlich fehlt und das ist Corey Perry. Und wenn ich über diese Heatmap vorhin geredet habe, dann ist es natürlich so, dass ein Einflussfaktor dabei auch das Fehlen von Corey Perry ist. Man mag ihn mögen, man mag ihn nicht mögen, aber er hat zum Beispiel auch in den letzten Playoffs ja gezeigt, was er kann, wie gut er drauf ist. Er hat in dieser Saison schon richtig, richtig gut gespielt für die Los Angeles Kings. Ich weiß gar nicht, hat er jetzt 10, 11 Tore? Ich will mal einmal schnell rüberschauen zu den Los Angeles Kings. Corey Perry ist im Moment, na, Tore sind es nicht gewesen, okay, 12 Punkte in 16 Partien. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für das, was er spielt. Und er hat eben den Riecher vorm Tor. Er ist in diesem Slot-Bereich aktiv und macht da seine Treffer. So, das ist ein Punkt, der natürlich mit dazukommt. Das heißt, es fehlt ihnen jemand, der vorne dort ein bisschen näher am Tor Platz schafft, Screens schafft und selber auch eben Deflections macht, Pucks abfälscht, dann sich auch Rebounds sichert und darüber auch Tore generiert. Man muss auch sagen, ein weiterer Faktor neben dem Fehlen von Corey Perry sind natürlich auch die Verletzungen. Nugent Hopkins, habe ich erwähnt, war verletzt. Kapanen ist verletzt. Curtis Lazar, Noah Phillip. Dann haben sie das Pech gehabt, dass sie Troy Stetcher runterschicken wollten ins Farmteam, aber die Toronto Maple Leafs haben zugegriffen und haben sich Stetcher geholt und damit ist da ein Def-Spieler weg, was die Verteidigung betrifft und das hat man dann eben auch jetzt zum Beispiel gesehen am Wochenende, dass sie da mit Connor Clattenburg auch jemand anderen hochgeholt haben, als man das vielleicht erwähnt hat. Apropos anderen oder anders, ein Grund auch, warum die Edmonton Oilers vielleicht aktuell noch nicht so gut drauf sind, wie das viele auch erwartet haben, ist die Tatsache, dass sie anders Eishockey spielen. In der letzten Saison und in den letzten Jahren haben die Oilers häufig davon gelebt, dass sie mit dem Puck versucht haben, ins gegnerische Offensivdrittel reinzukommen. Ich habe leider keine Statistik. Wenn jemand eine Statistikseite hat, wo detailliert aufgelistet ist, welche Teams Controlled Zone Entries haben, also kontrolliert mit dem Puck am Schläger in die gegnerische Zone eingedrungen sind, dann sehr, sehr gerne. Aber zumindest die Schlussfolgerung, die haben die Kollegen in Nordamerika in diversen Artikeln auch eben entsprechend dargestellt. Und anstatt eben wie früher mit Skill und vielleicht auch mit Pässen zu versuchen, reinzukommen ins gegnerische Drittel, sind die Oilers aktuell eher ein Dump-and-Chase-Team. Und damit ist es so, dass sie dann natürlich auch einen etwas anderen Stil spielen müssen. Und auch da hat ihnen jemand gefehlt, der jetzt eben seit 5 Partien, glaube ich, wieder mit dabei ist. Zum Beispiel Zach Hyman nämlich. Der ist jemand gewesen, der ja auch in den letzten Jahren immer wieder richtig gut gecheckt hat, der sehr, sehr viel auch physisch dann agiert hat, auch in den Playoffs, wenn er denn gesund war. Und auch das fehlt ihnen so ein bisschen. Und vielleicht ist es auch so, dass die Spieler, die sie in der Sommerpause sich geholt haben und die Stan Bowman dann unter Vertrag genommen hat, dass die auch nicht so richtig da reinpassen, denn zum Beispiel ein Andrew Mangiapane oder Adam Henrique, der war jetzt nicht Sommerpause, aber trotzdem neu, die sind eben auch nicht unbedingt dafür gemacht, so physisch vorzugehen, sondern die sind vielleicht eher für etwas mehr Spiel-Eishockey, sage ich jetzt mal, einen etwas kontrollierteren Stil gemacht. Und das ist der Punkt, der eben auch im Moment dazu führt, dass das Spiel der Oilers an vielen Stellen auch einfach noch nicht so rund aussieht, dass sie nicht so viel vors Tor kommen und zum Beispiel, wie sie sich das sicherlich wünschen würden und dass dann eher vielleicht auch die Chancen von außen entstehen und nicht diese hohe Gefahr da ist. Eine ganz andere interessante Sichtweise und Statistik hat der Kollege Alan Mitchell bei The Athletic auch aufgeführt, und zwar die Diskrepanz zwischen, ja im Grunde, Leon Dreiseitel in einer Reihe auf Center oder als Flügelspieler mit McDavid zusammen oder alleine als Center mit dann zwei anderen Spielern und allen anderen. Im Grunde, und wenn man sich das anschaut, also Leon Dreiseitel alleine oder eine Reihe mit Leon Dreiseitel und Connor McDavid, dann haben die einen deutlich positiven Goal-Percentage-Wert. Und wenn man sich die anderen Reihen anschaut, dann sind die sehr schlecht, wenn McDavid nicht mit dabei ist und auch schlecht mit McDavid. Also tatsächlich die Goal-Percentage von Connor McDavid ohne Leon Dreiseitel in einer Reihe bei 5 gegen 5 ist 36%. Also extreme Probleme bei 5 gegen 5 für die Edmonton Oilers ohne Leon Dreiseitel auf dem Eis. Und das ist eben auch etwas, was zum einen vielleicht auch dafür spricht, dass sie sich noch nicht richtig eingespielt haben, die Reihen nicht gefunden haben. Ja, Verletzungen sind auch mit dabei, aber es sind dann einfach auch Probleme, eben vielleicht auch mit der Art und Weise, wie sie spielen und wie die Spieler das an der Stelle auch umsetzen können. Also das sind viele, viele Faktoren und das ist auch viel, was nicht unbedingt etwas mit den Torhütern zu tun hat, sondern eher auch eine Teamsache ist. Ich habe es erwähnt, wenn man sich die Heatmaps anguckt, defensiv und offensiv. Wenn du offensiv nichts generierst, wenn du defensiv nicht aufräumst vorm Tor, wenn dann auch die Spieler da nicht gut sind, dann nützt dir eben entsprechend
Auch das Bashing auf die Torhüter nichts. Nurse zum Beispiel hat offensiv gut gespielt. Er war einer der besten Spieler die letzten Tage oder die letzten Spiele. Auch zum Beispiel in Washington fand ich ihn ganz gut. Ich glaube, er hat da 2 Tore gemacht. Aber dann hast du stattdessen einen Evan Bouchard, der da ein 1 gegen 1, glaube ich, gegen Leonard verloren hat. Wo ich dann einfach sage, also es war jetzt nicht ganz so wie JT Miller. Da kommen wir vielleicht auch noch zu dann in der News-Ausgabe. In der nächsten. Aber die Videos werdet ihr sicherlich, oder die meisten von euch gesehen haben, wo JT Miller ja im Grunde gar nichts mehr macht gegen die Vegas Golden Knights. Aber Bouchard war da jetzt auch nicht so, dass er da mit allerletzter Konsequenz und vollem Einsatz versucht hat, dieses Tor zu verhindern. Und das sind dann eben die Dinge, die sich auch summieren. Und natürlich kannst du dann an der Stelle immer mal wieder sagen, ja, so ein Torhüter muss auch vielleicht mal einen Unhaltbaren halten. Ich meine, Pickard war es ja im Spiel gegen Tampa Bay, der sie ja lange mit 1-0 geführt haben, wo sie dann in der Verlängerung eine Riesenchance haben, die Vasilevskiy einfach toll entschärft an der Stelle. Und im Gegenzug fällt dann eben ein Tor bei 3 gegen 3. Da würde ich jetzt dem Torhüter keinen Vorwurf machen, sondern im Gegenteil, warum habt ihr vorne nicht mal ein zweites Tor gemacht? Ne? Und das sind die Geschichten, und die Kollegen haben das aufgeführt. Trent Frederick hat, glaube ich, 2 Tore jetzt gemacht. Er hat beide Tore gemacht in Spielen, wo die anderen kein Tor gemacht haben. So, das bringt ja dann auch in dem Sinne nichts, in Anführungsstrichen. Das heißt also, bei den Oilers kommen so viele Dinge zusammen aktuell, die erstmal eben nichts mit den Torhütern zu tun haben. Trotzdem, das ist dann vielleicht so ein bisschen das, was erstmal komisch klingt, aber auch in der Sportart und in dem, wie Eishockey eben gespielt wird, ist die Torhüterposition natürlich die Position, wo du vielleicht relativ einfach eine Lösung herbeischaffen kannst und Dinge sehr stark verändern kannst. Wir haben es eben gehört, es werden einige Sachen mit dazukommen. Dann Hyman ist jetzt mit dabei, wenn der wieder gut drauf ist. Sie haben mehr Heimspiele, sie müssen nicht mehr so viel reisen. Alles ganz in Ordnung. Aber trotzdem bleibt die Frage auf der Torhüterposition. Und ich habe ja die letzten Jahre auch immer wieder gesagt, dass Stuart Skinner ein Torhüter ist, auf den du dich nicht verlassen kannst. Und im Grunde zeigt ja die Saison jetzt aktuell auch, dass er eben nicht derjenige ist, wo man sagen kann, okay, da bin ich mir sehr sicher, was ich bekomme und ich kriege konstante Leistungen, mit denen ich gewinnen kann, sondern es ist immer wieder ein Auf und Ab. Du hast auch immer wieder dann Backups, die ganz gut spielen, die ihn entlasten, aber an der Stelle auch nicht so zuverlässig sind. Das heißt, natürlich ist die Frage, findet man einen Torhüter, der die Edmonton Oilers besser machen kann? So. Und dann kommen wir natürlich zu Punkten, wen hole ich mir da jetzt? Und wie viel kann ich denn auch an Gehalt mit aufnehmen und wie viel könnte ich mir als Edmonton Oilers leisten? So, jetzt ist die Frage, möchte ich mir einen Nummer 1 Torhüter holen? Möchte ich mir eine richtig, richtig klare, sehr, sehr gute Nummer 1 holen, wo ich weiß, okay, das ist mir ein Torhüter, der Spiele gewinnen kann, wo ich mir sicher bin, dass ich jemanden habe, der auch schon vielleicht in der Vergangenheit Erfolg hatte, und so weiter. Das sind alles Punkte, die vielleicht so als Kriterien damit reinspielen sollten. So. Jetzt ist es natürlich so, dass die anderen Teams nicht unbedingt ihre festen Stammtorhüter abgeben. Es wird kein Connor Hellebuyck auf dem Markt sein, sowieso im Moment verletzt. Auch ein Dustin Wolf zum Beispiel in Calgary, der ja auch noch gar nicht so etabliert ist. Ne? Auch das eben ein Punkt, habe ich eben erwähnt. Du kannst ja auch nicht einfach losgehen und sagen, ich hole mir jetzt irgendeinen Starter. Du musst ja schon mehrere Argumente dafür haben, zu sagen, okay, das ist jetzt besser als Skinner, das hat er besser schon gemacht, da ist er zuverlässiger und so weiter und so weiter. So. Und dann landen wir vielleicht auch bei Spielern, die nicht mehr unbedingt lange Vertrag haben. Und da habe ich mir einfach mal einmal die Unrestricted Free Agents und die Restricted Free Agents rausgesucht. Das heißt, diejenigen, die ab dem nächsten Sommer keinen Vertrag mehr haben. So, da sind wir bei den Restricted Free Agents. Bei Samuel Ersson, bei Levi Meralainen, bei Akira Schmidt, bei Arthur Silovs, bei Carl Lindblom, bei Justus Anunen und bei Jed Greaves. So, jetzt könnte man sagen, okay, Jed Greaves, jo, das wäre einer, den würden sie wahrscheinlich mit Kusshand nehmen, 24 Jahre alt, richtig gute Anlagen, 13 Spiele, 90er Fangquote, 2,72, Advanced Metrics habe ich jetzt nicht drauf, aber er hat gute Zahlen. So, Arthur Silovs hat auch gute Zahlen mit 24. Sicherlich, Pittsburgh wird zuhören, wenn man da eben entsprechend jemanden holen möchte. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die ganze Liste durch, sind alles Torhüter, die nicht so viel verdienen und eben nächstes Jahr noch Restricted Free Agents sind. Das heißt, es wird schwierig sein, den Teams zu vermitteln, diese Torhüter abzugeben. Denn Akira Schmidt zum Beispiel werden die Vegas Golden Knights nicht abgeben. Carter Hart wird irgendwann jetzt im Dezember spielen. Aber Aiden Hill ist noch verletzt. Und dann hättest du ja wieder eine Situation, wo du in Anführungsstrichen nur einen NHL-Goalie hast. Also das ist schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, nee, da würde ich eher das als sehr unwahrscheinlich bezeichnen, dass da einer dieser Torhüter bei den Edmonton Oilers landet. So, dann schauen wir also auf die, die Unrestricted Free Agents sind, was ja auch sowieso eher den Kriterien entspricht. Das sind Veteranen, das sind Spieler, die eben auch schon in anderen Teams gezeigt haben, was sie können. Natürlich auch alles ältere Spieler, 27 oder älter. Und da finden sich übrigens auch die beiden Oilers-Goalies mit drauf, Stuart Skinner und Calvin Pickard. Ansonsten große Namen vorne, ein großer Name, der überhaupt nicht in Frage kommt, ist Carey Price, dessen Vertrag ja mittlerweile in San Jose ist, aber da sind wir alle informiert, dass der nicht mehr spielen wird. Wir haben Sergei Bobrovsky, dessen Vertrag in Florida ausläuft, der wird aber nicht wechseln, also brauchen wir uns da auch keine Gedanken drüber machen. Peter Mrazek, der hat einen Vertrag bei den Anaheim Ducks, der ausläuft im nächsten Jahr, aber ist Peter Mrazek ein Torhüter, wo du sagst, sofort, ja, der bringt mich voran. Wir haben Laurent Brossoit bei den Chicago Blackhawks. Weiß ich nicht. Wir haben Freddie Anderson, wo man sagen könnte, ja, das wäre vielleicht jemand, aber der ist jetzt erstmal schon 36. Gut, das muss nicht unbedingt das Kriterium sein. Aber der hat zum Beispiel auch eine Modified No Trade Clause oder eine No Move Clause. Also ich weiß, ich glaube, er wird wahrscheinlich eine Teamliste haben, die er reinreichen kann. Und dementsprechend kann er auch verhindern, wo er hingeht. Und vor allem, warum sollte Carolina ihn abgeben? Carolina hat ja immer wieder auch Probleme gehabt mit Verletzungen der eigenen Torhüter. Sehe ich äußerst unwahrscheinlich. So, dann sind wir schon, es ist nach Gehalt sortiert. Dann kommen wir bei Stuart Skinner an. Eigenen Torhüter wird schwierig, den im Tausch zu bekommen. Also, Cam Talbot wäre zum Beispiel der Nächste. Der ist 38. So, sind die Edmonton Oilers so überzeugt davon, dass Cam Talbot sie weiter nach vorne bringt, dass er derjenige ist, der ihn mal 2-3 Playoff-Spiele gewinnt? Weiß ich nicht. Auch da sind die Zahlen nicht so megamäßig überragend. Alex Nedeljkovic von den San Jose Sharks, der hat tatsächlich, was die klassischen Werte betrifft, ganz gute Zahlen hier. Und mit 29 Jahren, Gehalt 2,5 Millionen, ja, weiß ich nicht, passt zumindest von daher erstmal rein, von den Rahmenbedingungen, aber ich sehe es auch als äußerst unwahrscheinlich, dass man da in Edmonton sagt, der bringt uns nach vorne. Dann ist da Jonathan Quick, so, der ist 39 Jahre alt, der hat richtig gute Zahlen für eine Backup, 95er Fangquote, 1,42 der Gegentorschnitt, allerdings nur 3-2 Siege, es liegt aber eher an seiner eigenen Mannschaft. Aber auch da musst du ja sagen, naja, der ist ja jetzt eigentlich aus Los Angeles irgendwann in New York gelandet und ich glaube nicht, dass der da jetzt nochmal weg möchte. Der hat nämlich auch eine Modified No Trade Clause. Also ist auch da die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass der New York verlassen möchte und zu den Oilers geht. Den würde ich aber zumindest so, vielleicht so ein bisschen als Außenseiterkandidat sehen für ein Backup. Da muss aber richtig viel falsch laufen bei den New York Rangers in den nächsten anderthalb Monaten. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, Jonathan Quick ist jemand, der auf dem Markt ist und wo dann vielleicht auch die Edmonton Oilers zuschlagen können. Würde zumindest vom Gehalt her einfacher sein, weil auch das muss man natürlich berücksichtigen. 2,5 Millionen hatte zum Beispiel eine Cam Talbot, 1,5 Millionen, ein bisschen mehr hat Jonathan Quick. Der passt dann eher rein, weil das auch fast mit dem Gehalt von Calvin Pickard dann 1-1 zu tauschen ist. Ansonsten, die anderen, die da noch sind, sind Vitek Vanacek, Daniil Tarasov, Matt Murray von den Seattle Kraken, David Riddick und Eric Comrie, Jiri Patera, Devin Cooley und Brandon Bussey von den Carolina Hurricanes. Also alles jetzt nicht unbedingt Torhüter, wo man sagen muss, naja, also die hauen mich jetzt von den Socken. Die haben jetzt die letzten 2-3 Jahre sehr, sehr gut gespielt. Also, auch das ist schwierig. Die Restricted Free Agents waren nicht so richtig was mit dabei. Unrestricted, naja, weiß ich nicht, vielleicht ein Jonathan Quick. Aber ansonsten ist da auch nicht so viel zu holen. Heißt also, die Oilers müssten vielleicht noch ein Stückchen weiter schauen und auf die Torhüter schauen, die in der nächsten Saison auch noch Vertrag haben, also wo die Vertragsdauer im vorletzten Jahr des Vertrages ist. Und da kommen wir schon eher auf eine interessantere Liste an möglichen Kandidaten. Da ist vorne zu nennen John Gibson. So, den werden die Red Wings nicht direkt wieder abgeben. Hat auch im Moment keine guten Zahlen. Würde ich sagen, nicht unbedingt der Kandidat, den die Edmonton Oilers ins Auge fassen sollen. Auf der zweiten Position, das ist nach Gehalt sortiert, taucht aber Jordan Binnington auf. Jetzt hat er aktuell auch nicht die besten Werte, sind ein Stück weit besser geworden jetzt in den letzten Spielen, aber er ist deutlich schlechter als das, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Nur bei Jordan Binnington weiß man, der hat einen Stanley Cup gewonnen, der hat zum Beispiel auch Kanada letztes Jahr zum Sieg geführt, also ist der schon jemand, wo man sagen kann, der hat Erfahrung, der weiß, wie man Titel holt und wie man Erfolge feiert. Jetzt haben wir da aber wieder das Problem, der hat einen Cap-Hit von 6 Millionen und den Cap-Hit hätte Edmonton natürlich in den nächsten beiden Jahren, also nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der nächsten Spielzeit. Da musst du aber schon mal wieder sagen, Vorteil durch die Vertragsverlängerung von McDavid, denn in der nächsten Spielzeit steigt der Salary Cap, sie hätten so oder so ein bisschen mehr Platz und dadurch, dass McDavid für das gleiche Gehalt unterschreibt, kommt da nicht direkt irgendwas drauf, wo man sagen muss, okay, da muss man gleich wieder Geld runterrechnen von den, ich weiß gar nicht mehr, 7,5 oder 8,5 Millionen, die der Salary Cap Space steigt. Das heißt also, wenn man es irgendwie hinbekommen könnte, dass die St. Louis Blues sagen, ja, ihr kriegt Jordan Binnington, wir nehmen den Gegenwert, da wird sicherlich mindestens einer von den Draftpicks in der ersten Runde 27 oder 28 fällig sein, gar keine Frage. Also den müssen sie dann abgeben. Aber sie haben zum Beispiel auch zwei Drittrunden-Picks in 2028. Das wäre vielleicht auch nochmal was. Da ist ja dann auch so, dass man da vielleicht sagen kann, okay, den nimmt man mit rein in diesen Trade. Ein Erstrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick und dann musst du natürlich auch ein bisschen bei den Spielern schauen. Und es wäre sehr ideal für die Edmonton Oilers, wenn die St. Louis Blues sagen, die Hälfte des Gehaltes übernehmen wir für die nächsten beiden Jahre. Das wird nicht billig werden, was den Trade betrifft, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wo ich persönlich sagen würde, das ist ein Torhüter, der wesentlich mehr Potenzial hat als alle anderen, über die wir bisher an dieser Stelle, ich meine Bobrovsky mal aufgenommen, ausgenommen, aber der ist ja nicht realistisch, gesprochen haben. So, die weiteren, die da auftauchen, naja, Philipp Grubauer, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, Grubi ist im Moment über 90%, das erste Mal in Jahr Nummer 5, also nicht das erste Mal in diesem Jahr, sondern das erste Mal in den 5 Jahren, die er jetzt in Seattle unter Vertrag steht, dass er über 90% ist und es sind ja nur 5 Spiele, die er gespielt hat. Dann haben wir Elvis Merzlikins, weiß ich nicht, ne? Darcy Kemper, ja sicher, aber die Los Angeles Kings werden nicht einen Trade mit den Edmonton Oilers machen, obwohl der eine große, den sie mal gemacht haben, ist, glaube ich, zumindest für die Kings ganz gut ausgegangen. Aber das wird nicht der Fall sein. Dann gibt es noch Dan Vladar. Weiß ich nicht. Sam Montembeault. Ja, vor ein paar Wochen oder vor Anfang der Saison hätte man vielleicht gesagt, jo, okay, guter Torhüter. Im Moment nicht gut drauf. Semyon Varlamov ist mit dabei. Arvid Soderblom. Anton Forsberg, auch nicht so. Carter Hart, habe ich erwähnt, wird nicht getauscht. Kutschetkov von den Carolina Hurricanes, auch eher nicht. Alex Lyon von den Buffalo Sabres, nein. Jonas Johansson und Casey DeSmith sind noch die, die da auftauchen in dieser Liste. Also, wir halten mal aus meiner Sicht fest, wenn man jetzt die Restricted Free Agents nimmt von diesem Sommer und die Unrestricted Free Agents von diesem und vom nächsten Sommer, dann ist der Kandidat, der sich rauskristallisiert zum, oder die, die sich rauskristallisieren, sind irgendwo Jonathan Quick und Jordan Binnington, beide nicht umsonst schon Stanley Cup gewonnen. Bei Quick habe ich so eher die Zweifel, dass er wechseln will. Bei Binnington habe ich die Zweifel, dass es vom Gehalt her einfach umzusetzen ist. Und dementsprechend sieht man da schon, wie eingeschränkt dieser Markt eigentlich überhaupt insgesamt ist. Wenn die Edmonton Oilers etwas auf der Torhüterposition machen wollen, dann müssen sie kreativ werden. Dann müssen sie einen Torhüter finden, wo man vielleicht nicht unbedingt mit rechnet, wo man zum Beispiel wie einen Uku, Pekka, Luukkonen dahinter so ein bisschen Druck hat bei den Buffalo Sabres, wo man sagt, naja, vielleicht hat der jetzt ein Problem, weil er für Finnland bei Olympia spielen möchte. Dafür spielt er aktuell zu wenig bei den Buffalo Sabres. Also muss man irgendwo schauen und sagen, okay, den würden wir nehmen und was wollt ihr denn dafür haben? Nur bei Lukonen musst du auch sagen, der hat ein Gehalt von 4,75 und das Gehalt hat er noch über dieses Jahr hinaus 3 weitere Spielzeiten. Das heißt also, den Wert, den du dann den Buffalo Sabres geben musst, damit er wechselt und damit sie vielleicht dann eben auch noch Gehalt wieder bei sich auf der Payroll behalten, der wird sicherlich etwas höher sein, vielleicht sogar als das, was man den St. Louis Blues zahlen muss. Und da ist ja auch die Frage, ist Lukonen jemand, wo ich sage, jo, der hat ja null Playoff-Erfahrung, der hat insgesamt 161 NHL-Spiele, einen Gegentorschnitt von über 3, eine Fangquote unter 90. Holdrio, das ist unsere Lösung im Tor. Schwierig, wirklich, wirklich schwierig. Und das ist eben das Problem, was die Edmonton Oilers haben. Sie haben in den letzten Jahren diese Baustelle nicht ordentlich repariert. Sie haben es nicht geschafft, sich einen Torhüter zu holen, wo du weißt, was du bekommst und wo du sagst, okay, mit dem können wir einen richtig tiefen Playoff-Lauf haben. Das ist ihnen nicht gelungen. Und auch ein Problem, was die Oilers haben, was aber auch alle anderen zunehmend haben, ist, es kommen immer weniger Spieler auf den Markt. Das sehen wir bei den Free Agents. Wir hatten ja jetzt die ganzen Free Agents, die alle unterschrieben haben. Campy ist der nächste gewesen jetzt. Da sind kaum noch welche für den nächsten Sommer. Torhüter auch, ich habe es ja eben erwähnt, das ist die Liste für nächstes Jahr. Also da ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, da sind Franchise-Goalies mit dabei. Da wird es Schlange stehen geben. Also auf die eine Art und Weise wird es schon Schlange stehen geben von Mannschaften, weil die irgendwie neue Torhüter oder andere Lösungen haben wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, da sind vielleicht auch Mannschaften mit dabei, die ganz solide Torhüter haben, die aber sagen, Mensch, da sind aber 3 so richtig Knaller mit dabei. Da versuchen wir auch, einen von denen unter Vertrag zu nehmen. Also es ist schon im Moment so ein bisschen der Trend in der NHL, dass die Mannschaften, die tatsächlich Spieler suchen, ein bisschen Schwierigkeiten haben, diese Spieler auch zu finden, weil viele Teams Salary Cap Space hatten, ihre Spieler gebunden haben. Wir haben über New Jersey geredet, wo es ja auch eben die Situation gab, dass Jake Allen vielleicht auf dem Markt gewesen wäre im Sommer. Der hat unterschrieben bei New Jersey, sicherlich für ein Gehalt, was sehr gering ist, zwar eine lange Laufzeit, was sehr gering ist, aber wo eben vielleicht auch die Oilers gesagt hätten, Mensch, das wäre durchaus jemand gewesen, der bei uns mit reingepasst hätte. Und vielleicht, klar, natürlich kann man jetzt überlegen, so jemanden sich zu holen in einem Trade, aber New Jersey wird das nicht machen. Markström ist verletzungsanfällig. New Jersey hat eher Titelambitionen, als dass sie da sagen, wir wollen eben jetzt jemanden abgeben und dafür uns einen Gegenwert holen. Also, sehr, sehr schwierige Situation für die Edmonton Oilers, aber es gibt eben auch Licht am Ende des Tunnels. Sie haben die Möglichkeit, sich selber zu verbessern. Einmal dadurch, dass Spieler wieder gesund werden. Dadurch, zum Beispiel jetzt ein Eugene Hopkins ist jetzt wieder mit dabei, dass der Keime mit dabei ist, dass der in Form kommt. Sie haben die Möglichkeit, vielleicht auch den Spielstil so ein bisschen anzupassen. Auch das wurde am Wochenende schon notiert, dass sie in der Partie gegen die Florida Panthers, die sie gewonnen haben, etwas anders gespielt haben, ein bisschen mehr einen Spieler hatten, der mit Tempo durch die neutrale Zone gekommen ist, damit sie eben nicht unbedingt damit einen Chase spielen, sondern damit sie ein bisschen mehr Puckkontrolle haben. Und das sind sicherlich so Dinge, die Chris Knobloch jetzt vielleicht anpassen muss. Man muss auch sagen, auch das ist ein Aspekt, der sicherlich nicht zu kurz kommen darf. Und das gilt vor allem auch, denke ich, für die Defensive. Die Oilers haben ihre Assistant Coaches ausgetauscht und Paul Coffey ist weg. Der war verantwortlich für die Defensive, für die Verteidiger. Der ist durch Paul McFarland im Grunde dann so ein bisschen jetzt ersetzt worden. Und Glenn Gullinson ist auch weg. Der ist Head Coach in Dallas. Und dann hast du da natürlich einen großen Umbruch. Und auch das sind immer so Dinge, wo man vielleicht dann schon unterschätzt, was das vor allem für die reguläre Saison bedeutet, was das eben dann auch für Matchups bedeutet, für Paarungen, dafür, wie Spieler sich auch verhalten im Teamkonzept, im Konzept, wie sie verteidigen. Und ich glaube, dass da einfach viele Dinge sehr, sehr unrund sind. Da ist Sand im Getriebe, da greift ein Rädchen in der Verteidigung noch nicht ins andere. Und wenn du natürlich hinten nicht so gut stehst, wenn du hinten nicht die Kompaktheit hast, dann kannst du vorne deine Offensive nicht so sauber ausspielen. Da kommst du vielleicht die halbe Sekunde zu langsam, zu spät aus der eigenen Zone raus, hast dann nicht den Platz für diese Aktionen vorne rein, wo du einfach schnell dann mit Puckkontrolle ins gegnerische Drittel reinkommst und dementsprechend hast du dann auch nicht die Abschlussmöglichkeiten. Und das sind alles so ganz, ganz kleine Sachen, die sich bei den Oilers addieren. Vielleicht kommt dazu, dass sie viel auswärts gespielt haben. Vielleicht kommt dazu, dass sie müde sind. Viele der Spieler eben entsprechend auch. Es war übrigens so, beim Spiel am Samstag standen, glaube ich, in jedem Team 11 Akteure jeweils auf dem Eis, die im Finale auf dem Eis standen. Man muss aber dazu zum Beispiel auch einordnen und sagen, Matthew Tkachuk und Barkov haben nicht auf dem Eis gestanden. Also haben zwei sehr, sehr gute Spieler beim Gegner gefehlt. Das ordnet vielleicht auch so ein bisschen ein, ob das jetzt ein Sieg war, den man sehr hoch hängen sollte. Ich finde, er war sehr wichtig für die Oilers am Wochenende gegen Florida, aber darf man auch an der Stelle nicht überbewerten. Nochmal, es sind eben keine einfachen Lösungen für die Edmonton Oilers da. Es sind viele Dinge, an denen sie arbeiten müssen. Die Torhüterposition ist eine. Auch da gibt es wieder einen Punkt. Es gibt einen neuen Torhüter-Coach jetzt auch. Auch da ist es so, dass man da vielleicht sagen muss, dass an der Stelle auch da noch nicht alles so die Chemie hat, wie das bei langjähriger Zusammenarbeit eben entsprechend ist. Und deshalb würde ich sagen, ein bisschen abwarten, was die Oilers jetzt machen, ein bisschen abwarten, wie es aussieht Ende des Jahres, ob sie jetzt wirklich eben in Richtung Weihnachten, in Richtung Jahreswechsel gut spielen. Ich will mir mal den Schedule noch aufrufen in Richtung Ende dieser Ausgabe, was sie denn da alles so haben. Sie haben zum Beispiel jetzt zwischendrin mal 5 Heimspiele hintereinander, unter anderem gegen Seattle, gegen Buffalo, gegen Detroit. Das sind Spiele, die du gewinnen musst. Du bist in Seattle, auch das muss man gewinnen. Dann haben sie nochmal einen richtig schönen Auswärtstrip gegen Toronto, Montreal, Pittsburgh, Boston und Minnesota vor Weihnachten. Vegas am 22., also deutscher Zeit ist das dann immer am 25. ein Back-to-Back, oder ein Back-to-Back nicht, aber ein Home-and-Home, also erst gegen Calgary zu Hause am 25. ist das dann und auswärts dann am 29. in Calgary und Winnipeg zum Jahresabschluss dann entsprechend am 29. ist das die Winnipeg Jets und der Jahresabschluss ist tatsächlich gegen Boston zu Hause. Ist ja halt ist die richtige Uhrzeit bei ESPN. Ich bin jetzt hier absichtlich bei ESPN, die zeigen die richtige Uhrzeit an. Dann ist das wirklich so, dass sie am 1. Januar in Boston spielen. Das heißt, der Jahresabschluss ist am 30. Dezember deutscher Zeit gegen die Winnipeg Jets. Also, ich würde sagen, abwarten bis zum Jahreswechsel und wenn sie dann immer noch bei 500 stehen, wenn sie dann immer noch diese Probleme haben, dann kann man vielleicht ein bisschen näher reinschauen und einen großen Punkt, den ich jetzt in mehr als 50 Minuten Aufnahme auch noch nicht erwähnt habe, ist der Punkt Olympia. Auch da ist für mich so etwas, dass man als General Manager vielleicht auch warten sollte, bis Olympia rum ist, denn du willst ja auch nicht irgendeinen Trade machen und dann ist es zum Beispiel so, dass der Spieler, den du dir holst, sich bei Olympia verletzt oder aber, was auch für mich ein Faktor ist, jemand bei einem anderen Team verletzt sich. Das muss gar nicht mal irgendjemand sein, den du haben wolltest, sondern nehmen wir mal an, es gibt ein Team, was eigentlich einen ganz guten Torhüter hat, da verletzt sich aber einer der besten Skater und dann ist es so, dass die dann sagen, also pass mal auf, mit dem Kader, den wir jetzt haben, schaffen wir unsere Ziele nicht und diesen Torhüter, den geben wir jetzt eben einfach mal ab oder haben ihn auf dem Markt. Und das sind alles so Variablen, die in den nächsten Monaten eben noch mit dazukommen. Deswegen würde ich auch, was so Trades betrifft, vielleicht nochmal Olympia ein bisschen abwarten. Danach wird es dann sicherlich heißer werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Edmonton jetzt irgendwo in Panik verfallen wird. Sie werden abwarten, sie werden schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Dann wird Mitte Ende Januar so ein bisschen bilanziert. Man schaut dann auch, wie sich die Spieler bei Olympia entwickeln und vielleicht ist ja während der Olympiapause auch die Gelegenheit, mal mit dem einen oder anderen General Manager von anderen Teams zu sprechen und dann geht's in die heiße Phase vor der Trade Deadline und da können wir dann von den Oilers vielleicht was erwarten, aber es kann durchaus genauso möglich sein, dass Pickard und Skinner bis dahin ganz gute Leistungen gebracht haben und dass das wieder kein Thema sein wird. Ja, und wie sich das Ganze dann in den Playoffs entwickeln wird, das ist noch so lange hin dementsprechend. Ja, also ganz, ganz lange 55 Minuten jetzt für eine normale Ausgabe. über die Edmonton Oilers. Ich hoffe aber trotzdem, dass das für euch interessant war. Es waren ja von mir viele, viele Aspekte mit dabei, viele verschiedene Themen auch. Probleme in der Offensive, Probleme in der Defensive, die dann dazu führen, dass die Torhüter nicht so gut aussehen. Nicht nur die Torhüter spielen schlecht, die spielen eigentlich eher durchschnittlich im Moment, sondern es sind eher dann entsprechend auch die Verteidiger und da eben auch das gesamte Team. Und das sind alles Dinge, die die Edmonton Oilers anpassen müssen. Und wir warten mal ab, ob ihnen das gelingt. So, ansonsten, wenn ihr auch selber Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt für solche Sendungen, für kannst du mir mal erläutern, welchen Verteidiger meine Mannschaft vielleicht gebrauchen könnte, könnte der an der und der Stelle weiterhelfen oder ähnliches. Sehr, sehr gerne info@sportpassion.de, die diversen Social-Media-Kanäle kennt ihr. An der Stelle übrigens auch nochmal alle die, die mich da noch nicht abonniert haben oder die da noch nicht eben folgen, sehr, sehr gerne machen. Das hilft immer. Diese Dinge helfen. Die anderen Dinge mit Teilen und so weiter, das hört ihr alles hinten dran mit auch. Einfach versuchen, vielleicht auch ein bisschen zu interagieren. Mal einen Kommentar. Ich werde auch versuchen, jetzt wieder Fotos zu posten über die Sendung da an der Stelle. Also nicht nur entsprechend die Videos oder Sachen teilen, was ich viel zum Beispiel bei Instagram auch mache. Aber natürlich könnt ihr an der Stelle einfach auch eben helfen. Ich habe es vorhin erwähnt, man kann helfen als Supporter, aber es gibt viele kleine Dinge, wo ihr gar kein Geld in die Hand nehmen müsst, sondern einfach da den Podcast unterstützen könnt. Und dann geht es hier sicherlich auch noch ein Stück weiter und das Ganze entwickelt sich. Für heute sage ich jetzt, nach langer Zeit von 55 Minuten und 55 Sekunden steht hier, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.